Hallo, ich bin Jan Müller.
Hallo, ich bin Rasmus Engler.
Und wir sind erfreulicherweise zu Gast im krachfink.de Podcast und sprechen über unseren gemeinsamen Roman mit dem schönen Titel
Vorglühen.
Ihr beide habt zusammen ein Buch geschrieben mit dem Namen Vorglühen. In dem Buch wird Vorglühen auch einmal als Taktik genannt, um eine alte Karre zum Laufen zu bringen. Aber grundsätzlich ist Vorglühen ja einfach, ja, wie soll man sagen, Alkohol trinken, bevor man irgendwo hingeht. Wann habt ihr beide denn zum letzten Mal vorgeglüht?
Muss ich echt mal, vor 10 Jahren vielleicht? Glaube ich tatsächlich. Da war ich auf so einer irgendwo in Berlin auf einer Veranstaltung, die spät losging, und dann bietet sich das ja an. Aber ich glaube, ja. Oder haben wir in letzter Zeit irgendwo zusammen?
Nee, das kann man überhaupt nicht sagen. Also es sei denn, man würde das jetzt so ausweiten auf eine Suppe essen oder so, aber das stimmt ja nicht.
Bevor man essen geht, meinst du?
Ja, genau. Aber das ist dann ja eher das Klassische, eine Grundlage schaffen, würde ich sagen. Aber
ja.
Da ich ja kaum noch weggehe, ja, nee, also anglühen schon, aber dann zu Hause bleiben, das ist mir bekannt. Aber wenn ich auf Konzerte gehe, trinke ich tatsächlich vorher nichts. Also muss es auch so ein Jahrzehnt sein, würde ich sagen. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wann und wo das gewesen sein sollte. Ist lange her.
Jedenfalls. Schön, Rasmus, dass du die Grundlage zur Aufnahme von Alkohol ins Spiel gebracht hast. Vorglühen ist für mich eigentlich eher Geld sparen, also günstig Alkohol zu Hause trinken oder eben einfach aus Unsicherheit, dass man ein bisschen sich Mut antrinkt.
Stimmt, das spielt da alles mit rein, auch das Geld sparen natürlich, ja.
Genau, und es hat ja nicht zwangsläufig eine soziale Komponente, weil man kann ja durchaus auch alleine vorglühen, muss man ja auch nochmal betonen. Aber ja, weiß ich nicht, so sich gemeinsam anzuzünden ist natürlich schon auch eine schöne Sache, aber ja, man muss es in Jahrzehnten zurückrechnen, dass das letzte Mal passiert ist, auf jeden Fall.
Aber auch, ich kenne auch eher die traurige Tatsache, dass man versucht vorzuglühen und sich dann doch entscheidet, zu Hause zu bleiben.
Ja, ist ja auch schön, ne?
Dann ja, ist auch schön.
Ist ja eigentlich auch zum zielgerichtet gewesen, auf jeden Fall, wenn es so kommt.
Ich bin mir gar nicht sicher, ich weiß auch nicht, ob ich es irgendwo anders gelesen habe, aber das Cover eures Buches zeigt quasi einen Ausschnitt eines Konzertes, und darüber ist der Titel angebracht, Vorglühen, auf, ich würde sagen, sieht so ein bisschen aus wie so ein Preisschild. Und ich dachte, es wäre Absicht, dass eine Ecke zwischen dem V und dem O so ein bisschen reinragt. Ich finde, es sieht aus wie Verglühen, und dachte, das wäre vielleicht von euch eine gewollte Brücke, weil man ja auch in der Zeit, die ihr beschreibt, sich auch ein bisschen verglüht, ein bisschen zu sehr in Dinge reinsteigert, ein bisschen zu sehr engagiert, sehr exzessiv lebt. Habt ihr das beabsichtigt oder war das jetzt von mir eine Interpretation?
Ja, das wäre natürlich sehr schön, wenn es beabsichtigt gewesen wäre, aber das habe ich neulich schon mal irgendwo gelesen. Und dann habe ich sofort natürlich das Buch in die Hand genommen und festgestellt, man müsste eigentlich immer sagen, ja, selbstverständlich war diese vierte Ebene von uns auch noch gewünscht.
Ja, ist beabsichtigt, ja, ja.
Ja, von Jan war, aber er hat mich nicht darüber aufgeklärt.
Nein.
Weil er wesentlich intelligenter ist als ich natürlich.
Ja, das stimmt, ja.
Das stimmt auf jeden Fall. nee, ich weiß nicht, Jan, das hättest du mich ruhig mal fragen können, ob ich deine geniale Idee auch mal gut heiße.
Ja, ich weiß nicht, ob du das hättest erfassen können.
Ja, stimmt, hat auch ein bisschen gedauert bei mir natürlich, das ist richtig.
Nee, also wir haben es nicht geplant.
Es passt natürlich ganz wunderbar, da hast du recht.
Richtig, weil genau um diesen Zustand geht's ja, dass man noch nicht so wirklich weiß, wohin man möchte und sich vielleicht auch zu sehr im Detail verfängt, ohne wirkliche Ziele zu haben. Normalerweise in dem Podcast geht es eigentlich vorrangig um Musik. Das heißt, ich frage dann immer, mit welchen Bands seid ihr eingestiegen. Es würde sich jetzt bei eurem Buch auch anbieten. Aber da ihr ein Buch geschrieben habt, interessiert mich auch euer Leseverhalten. Zum Beispiel, welche Art von Bücher mögt ihr? Und vielleicht noch interessanter, was ist das letzte Buch, das ihr gelesen habt?
Das ist sehr profan bei mir, weil ich neulich aufgrund von Einschlafstörungen mir mal wieder so einen Wallander Ziegelstein vorgenommen habe. Das klingt jetzt natürlich ziemlich unspektakulär. Aber den habe ich dann auch natürlich in kürzester Zeit ausgelesen, ganz klar. ich bin tatsächlich momentan so sehr unkonzentriert und deswegen angewiesen auf sehr leichte Kost. Ich hatte neulich, was hatte ich denn vorliegen? Jan, da hatten wir doch drüber gesprochen. Über irgendwelche Russen. Tolstoi, genau. Da bin ich allerdings ziemlich verendet in der Mitte bei der Auferstehung.
Würdest du als leichte Kost bezeichnen,
Tolstoi? Nein, im Gegenteil. Ich wollte sagen, dass ich bin an Tolstoi gescheitert, rasselnd gescheitert.
Ja, ja.
Weil da sind die Sätze ja auch so lang und die ganzen Figuren haben alle mindestens vier Namen und Söhnchen, Väterchen und Vornamen, Nachnamen, Adelstitel, da kommt man doch sehr durcheinander. Und dafür reicht irgendwie momentan meine Aufmerksamkeitsspanne nicht. Ich habe mich viel an Russen versucht dieses Jahr. Ich bin jeweils gescheitert.
Ich scheitere auch immer an den Russen. Also ja, das.
Aber generell an russischer Kunst, finde ich. Auch russische Filme finde ich immer sehr schwer zu verstehen.
Aber damit komme ich gut zurecht, mit so einem Tarkowski oder so und auch mit russischer Musik. Die ist mir sehr nah eigentlich, aber genau, bei Literatur. Ich habe zuletzt gelesen, weil ich in meinem Podcast interviewt habe. Ich habe von Thorsten Nagelschmidt Arbeit gelesen und war ganz beeindruckt. Ich war wirklich ganz beeindruckt. Ich kannte nur seine ersten beiden Romane und die fand ich auch schon sehr unterhaltsam, aber diesmal war ich richtig beeindruckt, ja.
Habe ich auch gelesen, fand ich auch sehr gut. Fand ich auch sehr gut und zeigt, wie genau du dich vorbereitest. Aber ich finde, dass man jetzt gerade für das neue Muff Potter Album auf jeden Fall auch mal die Bücher von Nagel lesen sollte, um in seine Denke reinzukommen und in seine Texte vielleicht auch besser verstehen zu können.
Ergänzt sich gut, finde ich, ja.
Ja. Ich finde es ein bisschen langweilig, nach der Inspiration für euer Buch zu fragen. Das ist auch ein bisschen irgendwie eine doofe Frage. Mich würde mehr interessieren, worüber wart ihr euch einig, das soll es nicht werden?
Haben wir uns die Frage gestellt? Frage ich dann Jan noch?
Nee, wir haben das nicht.
Also, so ein Ausschlussprinzip haben wir uns nicht vorher überlegt, oder?
Nein. Nee, wir haben eher, wir hatten ja schon genug Mühe, uns zu überlegen, was es werden soll. Und darauf haben wir uns fokussiert, ne? Und erstmal haben wir schon einen Moment gebraucht, um überhaupt uns erstmal bewussten, dass wir zusammen etwas schreiben wollten, bevor wir wussten, dass wir einen Roman zusammen schreiben werden. Und das war erstmal die erste Entscheidung. Und dann war eigentlich klar, also, ja, das soll es nicht werden. Also wir hatten natürlich versucht, schon den Geist der Zeit einzufangen und den Tonfall und, wir wollten halt nicht, dass es so ein totaler Klamauk wird. Was man vielleicht zuerst denken kann, wenn man die ersten 30 Seiten lesen kann, das geht ja rasant los. Und zwar, glaube ich, wichtig, dass es aber auch so einen gewissen etwas tieferen oder melancholischen Ton zwischendurch geben darf, oder?
Korrigieren. Ja, definitiv. Also die Schlagseite, die muss ja nicht ausschließlich immer in dieses, sag ich mal, etwas Verwirrte gehen, was ja viele der Protagonisten und Nebenfiguren haben, sondern auch diese ganzen Verirrungen, in die Leute reingeraten, die natürlich teilweise auch recht amüsant daherkommen, also die Verirrungen, die Leute auch. Aber ja, ich denke schon, dass wir uns ziemlich schnell einig waren, dass die Zeit, die wir beschreiben und parallel dazu die entsprechende Zeit in unserem Leben ja auch nicht nur von Heiterkeit geprägt war, seiner Zeit, sondern dass da auch sehr viel anderes mit drin war. Oh, ich muss mal hier Mail beenden, sonst kommt immer dieses nervende Geräusch. Entschuldigung, dass ich hier so unprofessionell bin. Außerdem bin ich abgelenkt, weil eine Taube in unserem Garten sitzt. Diese verdammten Mistviecher,
ich muss sie noch vergrämen. Kannst du die Taube gut nachmachen?
Nein, sie macht keine Geräusche, sie guckt nur so vorwurfsvoll immer die ganze Zeit. Das kann ich nachmachen.
Ja, gut.
So, wo war ich gerade stehen geblieben? Entschuldigung.
Ringeltaube.
Ich würde ja, an der
Taube,
Stelle.
Recht edel aussehende Taube. Also nicht vielleicht so eine Straßentaube.
Die soll hier rumhängen. Ich würde Basan an der Stelle mal gerne auflösen, damit jetzt nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier komplett im Dunkeln tappen.
Ja.
Die Handlung spielt in 1994. Ich fasse es mal kurz zusammen, ihr könnt jederzeit ergänzen.
Ja.
Es geht um Albert Bremer in eurem Buch Vorglühen. Der zieht aus der Provinz nach Hamburg und er soll eigentlich studieren und in die Wohnung von Freunden seiner Eltern ziehen. Stattdessen zieht er aber in eine WG auf St. Pauli und fängt an, in einer Band zu gründen. So würde ich es jetzt mal in aller Kürze zusammenfassen. Und dass ihr beide auf diese Idee gekommen seid, ist gar nicht so abwegig, weil ihr beide auch mal in St. Pauli auf einer WG, in einer WG gewohnt habt.
Ja, das ist reiner Zufall, oder?
Ja, also kam uns halt so ein bisschen zu Pass.
Ja, nein, das ist nicht so abwegig. Ja, wir haben schon, wir haben natürlich schon aus unserer Vergangenheit geschöpft und auch unsere, es war tatsächlich die erste Idee war, meinte ich ja schon vorhin, der Roman war gar nicht die erste Idee und wir wollten eigentlich etwas schreiben über dieses kleine, hilflose Haus in der Talstraße 24, das zwei Stockwerke weniger hat als die anderen Häuser in der Talstraße, einer Seitenstraße der Reeperbahn und wollten da so ein bisschen in die Geschichte des Hauses eintauchen und irgendwann haben wir gemerkt, ja, das ist vielleicht ganz interessant, aber dann eher für uns interessant, die wir das Haus mal bewohnt haben und sind dann auch in Zusammenarbeit mit Daniel Wiechmann, unserem Lektor, darauf gekommen, dass es doch wirklich interessanter für die Leute und auch gewinnbringender für uns wäre, einen Roman zu schreiben, etwas Fiktionales zu schreiben. Und dann war so die Aufgabe, die wir uns gesetzt haben, dass wir uns schon inspirieren lassen von der Vergangenheit und Figuren, die wir damals kannten, aber eben nicht in die Falle tappen, alles nur nachzuerzählen, sondern weil ich glaube, sowohl Rasmus als auch mir macht das Fabulieren und Ausdenken viel Spaß. Und das war auch so, finde ich, eine der schönsten Sachen an der Arbeit, an diesem Roman Vorglühen, wenn wir beide zusammensaßen und uns überlegt haben, was könnte den Figuren denn jetzt noch zustoßen, was für Ideen könnten sie haben. Und die haben sich dann auch sehr schnell selbstständig gemacht, die Figuren.
Für euch beide scheint es vollkommen normal zu sein, dass man zusammen ein Buch schreibt. Ich stelle mir diese Tatsache relativ schwierig vor. Ich glaube auch nicht, dass man mit jedem Freund oder jeder Freundin ein Buch schreiben könnte. Du hast jetzt gesagt, ihr teilt euch die Eigenschaft des Fabulierens. Welche Eigenschaften teilt ihr euch denn noch?
Technische Unfähigkeit, was ja tatsächlich dann auch wirklich zu den größten Verwerfungen geführt hat, würde ich mal sagen, weil es nämlich uns über die ganze Dauer des Schreibens nicht gelungen ist, das Dokument auf dem jeweils eigenen Computer zu synchronisieren. Also Jan war immer auf einer vollkommen anderen Seite als ich, wenn wir darüber gesprochen haben. Und irgendwann dachte ich, was machst du denn die ganze Zeit da? Wie, ich bin doch hier auf Seite 261. Da ist das aber gar nicht. Hast du ein anderes Dokument offen? Nein, habe ich nicht. Und das haben wir tatsächlich bis zum Schluss nicht lösen können, dieses Problem. Ja. Und ansonsten, ich glaube, so diese Idee des basisdemokratischen Arbeitens haben wir halt durch jahrzehntelange bei beiden ja schon Banderfahrung doch ganz gut verinnerlicht.
Und ich glaube, wir teilen einen gewissen Humor und auch einen gewissen Blick auf die Welt tatsächlich. Und auch, glaube ich, ein gewisses Vokabular. Da gibt es auch eine große Schnittmenge zwischen uns beiden.
Ja, ich war mir gar nicht sicher. Ich hatte beim Lesen, weil ich dich eben, Jan, schon kenne, vorrangig deine Stimme im Kopf. Aber wenn ich jetzt ein paar Sätze mit Rasmus gesprochen habe, dann bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob diese Sätze und Passagen, die ich dir zugeordnet habe, nicht vielleicht doch von Rasmus kamen. Das ist interessant.
Das ist die Frage.
Wer weiß, die
wir, ja. Das wisst ihr selbst Frage, nicht, oder?
Teilweise wissen wir es wirklich selber nicht mehr.
Also sehr verschwommen so im Nachhinein. Ja. Das stimmt schon.
Ja. Aber trotzdem gibt es ja einen Unterschied zwischen dem gesprochenen Wort, also Gespräche, die ihr führt, und zwischen dem geschriebenen Wort, wie man sie in einen Roman einbringt. Habt ihr über euch gegenseitig unterschiedlich neue Dinge kennen und schätzen gelernt? Vielleicht auch, was den Prozess des Erinnerns angeht, der ja doch schon gemeinschaftlich anders durchlebt wird als alleine?
Ich würde sagen, nee, Neues nichts. Was ich am interessantesten fand, war tatsächlich, wie sehr sich gemeinsame Erinnerungen dann zusammensetzen zu dem, was man dann für die Wirklichkeit hält, weil vieles entfällt einem ja wirklich. Und ich weiß noch, wie Jan mit mir wetten wollte, wann dieser Abend war, über den
er... Hab doch mit dir gewettet. Nee, wir haben es dann doch nicht.
Nee, ich habe nicht, ich hab leider nicht eingeschlagen, weil ich nämlich recht hatte. Und du dich um ein ganzes Jahr geirrt hattest. Ja, aber ich denke mal, natürlich ist man alles noch sehr fragmentarisch, natürlich, aber gemeinsam hat man immer noch doppelt so viele Erinnerungen wie alleine, weil man einfach auch wahnsinnig viel vergisst. Also allein wir haben natürlich auch über ganz viele Dinge gesprochen, die dann nicht ins Buch eingeflossen sind. Das war schon erstaunlich, wie viele Leute dann wir jeweils auch vergessen hatten, die der andere noch auf dem Zettel hatte.
Das stimmt. Und wir haben uns natürlich nochmal, wir wohnen ja in zwei verschiedenen Städten und haben unsere Freundschaft nochmal ganz neu definieren können. Was heißt neu definieren ist Quatsch. Wir haben sie intensivieren können wieder dadurch. Das fand ich einen sehr schönen Nebeneffekt an dieser Arbeit.
Kann man das so sagen? Also für mich ist jetzt der Kern des Buches oder das Schönste am Buch war für mich die Perspektive dieses Anderssein, dieses Fremdsein aus Sicht dieses Albert Bremers. Aber für euch scheint die Erinnerung einen sehr großen Platz einzunehmen. Sehe ich das richtig? Die Erinnerung, dieses auch Wachhalten von dieser Zeit, von diesen Umständen?
Ich finde es ganz interessant, diese Zeit mal zu beleuchten, um zu zeigen, wie anders sie halt doch teilweise war. Vor allen Dingen wegen ganz banaler Sachen, wie dass es eben keine Mobiltelefone und in der Allgemeinheit kein Internet gab. Dadurch ist das Leben in mancherlei Hinsicht anders abgelaufen und teilweise natürlich auch Themen wie die Gentrifizierung, die haben auch in Hamburg viel verändert. Also ich staune immer, wenn ich bin jetzt auch, wir haben schon sowas gemacht wie Ortsbegehungen, sind nochmal zusammen durch die Talstraße gelaufen und so. Da habe ich erfreut gestaunt, wie wenig sich da verändert hat. Tatsächlich, dass auch dieses Haus, in dem wir zusammen wohnten und in dem auch die Protagonisten unseres Buches teilweise wohnen, wie dass das immer noch genauso schäbig aussieht wie seinerzeit vor ja, nun fast vor 25 Jahren oder wie auch immer, aber fast 30 Jahren. Jetzt habe ich den Faden verloren. Entschuldigung.
Rasmus, nimm ihn auf.
Den Faden. Ich bin auch gerade so abgeschwiffen, weil ich mich jetzt natürlich auch virtuell in diese Straße begeben habe.
Ja, für dich ist es vielleicht nochmal anders. Jan hat eben gesagt, ihr wohnt in unterschiedlichen Städten. Jan wohnt in Berlin und du wohnst weiterhin in Hamburg.
Ja, stimmt. Das Thema war Erinnerung, ne?
Genau.
Ich erinnere mich, ja. Ja, für mich war der Schritt vielleicht etwas kleiner, aber so viel kleiner auch nicht, weil ich mich nämlich tatsächlich seit Jahren nicht mehr auf St. Pauli rumtreibe. Ich erinnere mich noch, wie Jan mich mal gebeten hatte, ganz am Anfang des Projektes, wie man ja so sagen darf, mal in die Talstraße zu gehen und Fotos zu machen. Und da ist mir dann wirklich allen Ernstes aufgefallen, dass ich, glaube ich, seit 5 Jahren nicht mehr in der Talstraße gewesen war. Und mir ging es dann eigentlich recht ähnlich, wie Jan es gerade beschrieben hat. Es war eigentlich erstaunlich viel noch vorhanden. Es war erstaunlich viel noch genauso abgesifft wie damals. Es gibt natürlich auch neue Häuser, die wirklich, wirklich furchtbar aussehen, die überhaupt nicht dahin passen. Gleichzeitig war es aber natürlich auch so ein Gefühl beim Abschreiten der Talstraße, so dass so ein Abgleichen mit der Situation von vor 20 Jahren und zu gucken, was ist halt nicht mehr da. Letzten Endes ist ja die im Roman spielende Zeit ist ja eine andere, also die kenne ich ja persönlich überhaupt nicht. Das ist ja auch was Schönes. Deswegen kann ich mich ja immer auf Fantasie herausreden.
Weil der Roman, müssen wir vielleicht dazu sagen, 5 Jahre vor deinem Hinzug nach Hamburg.
Genau, und 5 Jahre vor meinem ersten Besuch in Hamburg überhaupt, muss man ja auch noch sagen. Das heißt, ich war in der luxuriösen Position zu sagen, ja, ich keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht. Ich kann mir das jetzt ausdenken. Aber es ist natürlich sowas wie eine Drogerie auf St. Pauli, die nicht zu irgendeiner Kette gehörte. Das muss man schon sagen, sowas ist vollkommen verschwunden. Und
oder dieses Antiquariat, wo wir damals richtig, immer die Mickey-Maus-Hefte suchen.
Genau, das haben wir ja leider noch nicht aufgenommen.
Ja.
Und die Läden auf der Reeperbahn selbst, ich glaube nicht, dass man da heute noch eine vergilbte Ansichtskarte kaufen kann. Die werden da schon darauf achten, dass die Ware da brandneu ist. Also es hat sich natürlich schon was dahingehend verändert, dass es nicht mehr ganz so schrappig ist und dass so gewisse, sag ich mal, skurrile Sachen schon verschwunden sind. Aber insgesamt betrachtet ist die Stimmung doch schon noch recht erstaunlich ähnlich.
Ich bin mir selbst immer so ein bisschen uneins, wenn ich an alte Orte, die ich lange nicht mehr besucht habe, wenn ich die dann wieder besuche und es sieht alles noch so aus wie vorher, dann weiß ich immer nicht, finde ich das jetzt gut, weil sie eigentlich auch ein Stillstand, oder finde ich es eigentlich total schlimm, dass es noch genauso aussieht wie vorher. Und ich finde, bei euch beiden, jetzt konnte man auch nicht ausmachen, ob ihr es jetzt gut findet, dass das Haus in der Talstraße, in dem ihr zusammen gewohnt habt, noch genauso abgeranzt aussieht wie vor 25 Jahren oder ob das eigentlich traurig ist. Könnt ihr euch da festlegen oder ist es auch ein zwiespältiges Gefühl?
Man stellt es eher so fest, würde ich sagen.
Ja, ist ja jetzt nicht, also genau. Wenn ich jetzt in die Berge fahre und einen Gletscher besuchen würde, da würde ich mich natürlich freuen, wenn er noch so ist. vor 5000 Jahren. Aber ja, du hast schon recht. Bei es ist ja auch so, man ist ja nur zu Besuch da. Ne? Wenn man jetzt, wenn man sich jetzt die ganze Zeit da aufhalten würde, dann würde ich mich, glaube ich, auch über ein bisschen Veränderung freuen. Aber so hat das natürlich auch immer was sehr Heimeliges, wenn man da wieder hinkommt und man erkennt Sachen wieder. Das ist schon was, was ich sehr, sehr mag, dieses vertraute Gefühl.
Da muss ich jetzt leider sofort einhaken, und zwar mit dem Song Fassaden von der Band Hotel Rimini. Das ist der erste Song auf der EP. Und der beschreibt genau dieses Gefühl, was du eben gesagt hast. Man kommt nach Hause an einen alten Ort, aber hier leben, danke, nein. Das ist ein ganz toller Song. Alle, die jetzt den nicht kennen, unbedingt einmal anhören. Ich glaube, das fasst gut zusammen, worum es in eurem Buch auch so ein bisschen geht.
Ich schließe mich deiner Empfehlung an.
Sehr gut. Rasmus, du auch?
Ich habe leider keine Ahnung, wovon hier gesprochen wird.
Okay.
Ich muss meine vollkommene Ignoranz hier
in den Raum werfen.
Konstatieren, ja. Ich denke dann aber eher so an Klaus Lage.
An Klaus Lage, an tausendmal berührt? Oder an
Nein, natürlich nicht. An dieses Stück, wo er zurück in sein Dorf kommt. Sie haben mir nicht verziehen.
Ach, das kenne ich.
Blicke hinter Gardinen.
Ja, Blicke
hinter. Naja, aber das empfehle ich jetzt mal hier. Ne? Der Klaus braucht ja auch ein paar Empfehlungen. Ich glaube nicht, dass er so oft empfohlen wird heutzutage.
Genau, außer mit tausendmal berührt.
Richtig. Genau. Davon möchte ich abraten.
Genau. Ich habe kurz vorher, aber das war wirklich Zufall, nochmal die Doku mit Jan gesehen aus seiner tatsächlichen Jugend und frühen Erwachsenenzeit. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Und nachdem ich dann das Buch gelesen habe, hatte ich den Eindruck, dass die Umstände in Verglühen auf jeden Fall mehr erfunden sind als die Personen, die davor kamen. Also ich hatte den Eindruck, es gibt Vorlagen, die sich vielleicht sogar mit dieser Doku überschneiden. Zum Beispiel.
Das hast du gut erkannt.
Ach was. Kommst du denn darauf?
Nein, das ist eine Unterstellung.
Sowas braucht man, oder? So Ankerpunkte.
Ja, auf jeden Fall. Das hat uns sehr geholfen. Und wir haben, glaube ich, bei den Hauptfiguren viel mehr uns erfunden und ausgedacht, als was trinkst du da?
Es hat auch was mit euch zu tun.
Kann man das sehen? Das ist
Palm Royal.
Palm Royal.
An dieser Stelle liebe Grüße an Velvet von der Band Schwutzer. Es ist kein Export. Er war nämlich der Meinung, dass Royal nur ein Zusatz wäre, wenn man das Bier importiert. Nein. Palm Royal ist eine eigene Biersorte.
Das muss ich auch bald mal probieren. Entschuldigung, ich habe dich durch meine unsachliche Frage unterbrochen. Ach so, genau, wir haben uns bei den Hauptfiguren, da ist mehr Fantasie im Spiel oder weniger Inspiration im Spiel durch wirkliche Personen, Persönlichkeiten als bei vielen der Nebenfiguren. Da haben wir uns teilweise, darf ich das so sagen, Rasmus, wirklich schamlos bedient an in unserem Bekanntenkreis. Und
andererseits wäre es ja auch eine Unverschämtheit gewesen, solchen Leuten nicht noch ein Denkmal zu setzen. Genau. Das war eigentlich so offensichtlich, dass man das machen muss irgendwie.
Ja. Haben sich schon welche gemeldet bei euch?
Ich glaube, die sind alle lesefaul.
Ja, das war unser großes Glück und damit haben wir auch gerechnet. Da konnten wir ganz frank und frei die Wahrheit hinschreiben, wie die Leute damals waren.
Worin ich mich auch wieder erkannt habe oder diese Zeit, als ich so alt war, was da so ungefähr beschrieben wird, ist, ihr sprecht ja eigentlich von Hamburg, von einer Großstadt, von einer pulsierenden Großstadt mit vielen Möglichkeiten. Aber alles, was ihr beschreibt, klingt eigentlich wie ein Dorfleben. Und ich finde, das macht ein gutes Buch aus, dass man sich sehr gut orientieren kann, dass es in sich so ganz eng geschlossen ist. Habt ihr darauf geachtet, so einen kleinen Kosmos zu erschaffen? Habt ihr das damals vielleicht auch wirklich selbst so empfunden? Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte?
Ich komm ja aus Hamburg und bin dann irgendwann nach St. Pauli gezogen. Vorher wohnte ich in Altona und in St. Georg. Und da war das nicht so. Da war es sehr urban. Also ich wohnte im abseitigen Teil von St. Georg. Ich glaube, im Herzen von St. Georg ist es ähnlich. Aber als ich dann nach St. Pauli kam, merkte ich gleich, dass es sehr dörflich, im positiven Sinne tatsächlich. Und ja, dass das im Buch so rüberkommt, das ist schon auch gewollt. Ich meine, es gibt ja diese Szene, wo Albert irgendwann nach Wedel mal fährt. Das ist ja wie so eine Exkursion tatsächlich. Oder die andere Stelle, wo sie rüberfahren nach Finkenwerder. Und ich glaube schon, das ist so, das ist so ein herziges Dorf, St. Pauli, gewesen. Und wahrscheinlich ist es das immer noch. Ich habe das sehr so empfunden. Mit eigenen Gesetzen, die ein bisschen von den in unseren Gesetzbüchern geschriebenen Gesetzen abweichen. Ja, ein bisschen, ganz gut.
Wer die Definition von ein bisschen hier nochmal nachprüfen möchte, der sollte vielleicht mal die Arte-Doku schauen. Da gibt es gerade eine ganz tolle, was heißt tolle, eine ausführliche Doku. Ob die toll ist, weiß ich nicht, weil ich nicht dabei war, über das Rotlichtmilieu.
Das will ich auch natürlich nicht schönreden, ne? Das mal, also Spaß beiseite. Das ist mir auch schon klar, dass es da viel Gewalt und Druck und Zwang und alles gibt. Das ist aber auch so, wenn man in St. Pauli wohnt, man hat dann natürlich, wenn man jetzt da nichts direkt mit zu tun hat, auch nicht wirklich den Einblick. Aber man merkt natürlich, es gibt eine Verbindung und die Leute, die irgendwelche Clubs betreiben, die haben da engere Verbindungen und also ja, es ist sehr, sehr eigen.
Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Faden ich aufnehmen soll. Club oder... Nee, ich nehme einen anderen auf. Und zwar habe ich euch ganz am Anfang gefragt, was ihr euch vielleicht vorher gemeinschaftlich überlegt habt, wie das Buch nicht sein soll. Und ich dachte eigentlich, ihr antwortet beide nicht nostalgisch. Weil ich finde es total schwierig, nach hinten zu blicken und nicht irgendwie so eine kulturpessimistische Note mit reinzubringen. Habt ihr darüber gesprochen? Hattet ihr da Bedenken, dass man vielleicht so in diese früher war alles besser Schiene rutscht?
Oh Gott. Ich glaube, wir finden beide nicht, dass früher alles besser war. Deshalb haben wir uns das auch nicht so. Ich erlebe extrem viele Menschen, die das so empfinden. Gerade Menschen, das meine ich jetzt gar nicht überheblich, die sehr im bürgerlichen Leben angekommen sind, die einen Lohnjob haben, davon ihr Leben bestreiten und die sehnen sich oft sehr nach ihrer Jugend zurück. Und mir geht das gar nicht so. Für mich ist das gar nicht abgeschlossen. Ich bin natürlich als Pop-Rock-Musiker auch so ein bisschen ewiger Berufsjugendlicher. Ich habe diese Erfahrung nie gemacht, dass das eine andere Zeit war, weil das eben alles so ineinander überfloss. Und deshalb ist mir, ich fand eher die Jugend eine schwerere Zeit für mein eigenes Leben. Alles war so, viele belastende Situationen erlebt oder es kam mir alles belastender vor. Heute kann ich damit besser umgehen. Deshalb ist mir das eigentlich fern, die Nostalgie. Und ich fände das auch ganz schlimm, wenn das so rüberkommen würde, das war ja eine geile Zeit damals und heute ist ja alles so spießig und die jungen Leute sind so spießig. Also ich bin da ganz fern von. Das ist einfach anders heute und ich könnte auch jetzt nicht über eine WG von heute 20-Jährigen schreiben. Da habe ich ja gar keine Expertise. Oder du, Rasmus?
Das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Ich bin wirklich froh, dass diese Zeit vorbei ist. Also meine Anfang 20-jährige Zeit. Ich finde, jede Form von Verklärung hat ja irgendwie auch immer was von sich selbst belügen und das möchte ich eigentlich auch gern vermeiden. Also, nö, alles ist gut, wie es ist. Nein, das stimmt natürlich nicht. Es könnte besser sein, aber damals war es viel schlechter, sagen wir es mal so. Also nein, also Sentimentalität ist mir ohnehin fremd und ja, wie gesagt, eine Zeit über die andere zu stellen, das und vor allem eine vergangene Zeit über die heutige Zeit zu stellen, das finde ich vollkommen sinnlos.
Dann nehme ich jetzt den nächsten Faden auf, und zwar Clubs. Ihr habt Clubs angesprochen. Was bei mir auch hängen geblieben ist, gerade jetzt mit dieser wirklich sehr bedrückenden Situation mit unserem Clubsterben, ist, dass es damals eben in der von euch beschriebenen Zeit eine sehr lebhafte DIY-Szene gab und ein Aufbruchsgefühl und ein Lass mal machen und so. Jetzt glaube ich, dass du, Rasmus, wenn ich richtig informiert bin, im Übel und Gefährlich gearbeitet hast oder immer noch arbeitest.
Immer noch arbeite,
ja. Das ist wahrscheinlich eine der wenigen Dinge, wo man ganz eindeutig sagen kann, das ist jetzt aktuell schlechter als früher, oder?
Nicht so ganz eindeutig. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also wenn ich mal so was ganz Langweiliges kurz anmerken darf. Konzerte für alte Leute, ganz schlecht. Konzerte für junge Leute, ganz toll. Also Leute, die halb so alt sind wie ich, gehen in Scharen zu irgendwelchen Künstlern, von denen ich noch nie was gehört habe. Und Konzerte, zu denen ich vielleicht selber gehen würde, sind wahnsinnig schlecht besucht. Und untertreffen immer alle Erwartungen. Also das kann man nicht so grundsätzlich sagen. Wie es eben bei den Partys aussieht, weiß ich gar nicht so genau, weil ich da natürlich auch nie hingehe. Und ich arbeite auch nur bei Konzerten, das kurz zur Erklärung. Es ist nicht so furchtbar, grundsätzlich, würde ich sagen. Es ist sehr schwierig, aber ich glaube schon, dass eine gewisse Hoffnung besteht, dass Clubs auch ohne Teenie-Hip-Hop jeden Tag überleben können. Was, glaube ich, ein wirklich großes Problem ist, dass so Leute unseren Alters, die sind schwer wieder aus dem Wohnzimmer zu holen. Da kann man nur hoffen, dass den Bands nicht der Atem ausgeht, die für dieses Publikum spielen. Und dass sie dann irgendwie sagen, ja, wir kommen nicht mehr, nicht mehr nach Europa, das lohnt sich nicht. Oder auch hiesige Bands sagen, wir gehen nicht mehr auf Tour, das lohnt sich nicht. Aber was natürlich früher besser war, das kann man auch nicht in Abrede stellen, ist dieses Spontane. Das hat jetzt mit Corona überhaupt nichts zu tun, aber dass man früher überhaupt Plätze gefunden hat, wo man für 2 Monate einen sogenannten Club rein tun konnte, indem man einfach nur irgendwo eine Steckdose angeschlossen hat oder sich Strom aus der Wohnung oben drüber geholt hat. Das gibt es ja nun schon wirklich längere Zeit nicht mehr. Und diese, weil es den Leerstand nicht mehr gibt, weil noch nicht mal mehr irgendwelche Keller zur Verfügung stehen oder weil irgendwie überall Leute wohnen, die sich sofort beklagen, wenn sie nur sehen, dass ein Verstärker aus einem Auto geladen wird. Das ist wirklich nicht mehr so wie früher. Und vielleicht sind die Leute auch nicht mehr so risikofreudig. Oder damals war es einfach nicht so ein Risiko, weil es sowieso alles scheißegal war, weil die Häuser demnächst abgerissen wurden, weil überhaupt niemand einen Zukunftsplan hatte und dergleichen mehr. Also diese Form des, ich mache hier was und ich weiß nicht, wie lange ich das mache und ich weiß nicht, wieso ich das mache, aber ich mach das jetzt einfach. Das gibt's so natürlich schon lange nicht mehr für Clubs in Hamburg. Das ist sehr selten geworden. Das gibt's vielleicht in irgendwelchen Industriebaracken, die ein bisschen weiter draußen sind, im Techno-Bereich durchaus noch. Da hat man manchmal die Chance, dass man noch irgendwie so eine Hütte bekommt, aber das ist wirklich sehr anders geworden. Und das finde ich auch ein bisschen bedauerlich.
Jan, du möchtest doch bestimmt was dazu sagen als Musiker.
Ja, ich glaube, dass das sehr gut analysiert ist von meinem Mitautoren Rasmus. Glaube ich tatsächlich, weil ich kann es nicht so, ich habe aber auch den Eindruck, dass die Konzerte, die ein jüngeres Publikum anziehen, nicht diese Probleme haben. Deshalb erschien mir das alles sehr schlüssig. Und was die Nutzung von Räumen angeht, gebe ich ihm auch recht. Das habe ich in Hamburg erlebt, dass das abnimmt und in Berlin. Und ja, und darüber hinaus bin ich der Meinung, die Leute sollten diese ganzen komischen Streaming-Abos mal wieder kündigen, weil nicht nur, dass es der Clubkultur schadet, es nervt auch, wenn man immer von Fernsehserien voll gelabert wird und wenn das irgendwann ein Gesprächsthema ist. Das finde ich echt anstrengend. Ich finde, genau, den Kinos geht es nämlich, glaube ich, ähnlich schwer. Anstatt auf dem Sofa irgendwelche blöden Serien zu gucken, die ja alle so toll gemacht sind, lieber mal ins Kino gehen oder zum Konzert. Das wäre mein Vorschlag an dieser Stelle.
Man kann es jetzt im Podcast nicht sehen, aber ich habe genickt. Und genickt habe ich auch vorhin, als Rasmus sagte, man kann nicht, es ist nicht mehr so spontan. Du wolltest dann darauf hinaus, dass man nicht mehr so spontan irgendwo Musik machen kann. Worauf ich auch hinaus wollte, war, und da habt ihr mich wirklich gekriegt in eurem Buch, auf diese Atmosphäre, die damals bei den Konzerten war, die heute, finde ich, auch anders ist. Ich finde, wenn man heute auf ein Konzert geht, dann hat man eigentlich schon mal so die Idee, die Band möchte uns einen guten Abend bescheren. Und es war damals, als ich jung war, nicht so. Da konnte das auch sein, die Band tritt dir einfach mal mit einem Springerstiefel, keine Ahnung, in deine Richtung. Oder wirft dir eine Bierflasche an den Kopf.
Im übertragenen Sinne schon, im gewissen Musikgenres zumindest. Ja. Ja, das hat sich sehr geändert. Und ich kann das auch verstehen bis zu einem gewissen Grade, weil dass man den Menschen einen guten Abend bereiten will, weil die Zahlen, die Preise haben sich ja auch sehr verändert von Konzerten und das finde ich schon völlig okay, die Mentalität, wenn Leute sagen, ich habe doch hier was für bezahlt, hierfür will ich auch was geboten bekommen. Klingt jetzt so spießig, aber ich finde das okay im Endeffekt. Aber natürlich gibt es wirklich ziemliche Auswüchse. So manche Konzerte haben ja eher sowas von so einem animierten Cluburlaub und ich finde das dann teilweise auch unangenehm, wenn man die ganze Zeit angehalten wird, irgendwas zu machen, sich hinzusetzen und aufzustehen und Arme hoch und Arme runter und U und I und ja gut, aber die Geschmäcker sind verschieden. Ne?
Ja, wir haben da interessanterweise gestern bei der Probe drüber gesprochen, weil meine Bandkollegen ja durchaus etwas Social Media affiner sind als ich und wir haben dann darüber geredet, dass es ja auch irgendwie so durchschaubar geworden ist, weil jede Band, die auf Tour ist, jeden Tag postet, Mensch, Erlangen, war das gestern ein Abriss? Oder Gütersloh, das war das geilste Gütersloh-Gig aller Zeiten und so weiter und so fort. Und wenn man das so verfolgt, denkt man halt, meinten meine Kollegen dann so irgendwie, Kollegen, was für ein Wort auch für Bandgenossen. meinten meine Bandmitglieder.
Bandgenossen ist viel besser, ja.
Die Genossen sagten, was sprachen die Genossen? Sie sprachen, man denkt ab einem gewissen Punkt einfach nur, naja, okay, also jeder Tag der geilste. Und ja, dann haben wir natürlich auch darüber gesprochen, wie selbstverständlich es früher war, dass man mal ein Konzert total beschissen fand als Band. Und dass man auch sehr den Eindruck hatte, alle haben es gemerkt im Publikum, dass das einfach furchtbar war, dass das nicht der Tag der Band war oder dass man einen Abend hatte, wo man gemerkt hat, eigentlich haben 2/3 des Publikums nicht so viel Interesse gerade und haben keinen Bock auf dich als Band. Und dieses so tun, als ob jeder Abend ein wahnsinniges Event gewesen wäre, das ist halt auch so eine neue Sache, die natürlich dann damit zu tun hat, dass man alles sofort durch sämtliche Kanäle schicken muss. Und boah, jetzt habe ich wiederum die Frage vergessen, aber ich mache hier mal einen Punkt.
Ja. Eine Anmerkung noch dazu, was man aber auch sagen muss, durch die Fortentwicklung der Technik ist der Klang von Konzerten wirklich wesentlich besser geworden. Ich erinnere mich noch, wie oft, also gerade so in Hamburg in der Markthalle, man hat eine Band gesehen, die man wahnsinnig liebt und es klang einfach beschissen. Das war sehr oft so. Und das passiert einem heute nur noch sehr selten. Und vielleicht ist deshalb die Stimmung auch besser. Ist vielleicht auch noch ein Faktor.
Ja, ja, das stimmt. Aber ich mir ging es so ein bisschen auch um dieses Unberechenbare. Das fehlt mir auf Konzerten. Und Thorsten Scholz, Grüße an der Stelle, hat das gut auf den Punkt gebracht, indem er sagte, bei Rock am Ring sehen die alle aus wie Actionfiguren. Das hat schon etwas sehr Formelhaftes, etwas sehr Generisches. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass die Clubs oder ein Clubbesuch für eine gewisse Alltagsgruppe einfach nicht mehr so spannend ist, wenn man einen gewissen Weg gemacht hat von diesen AZs, von denen ihr jetzt schreibt, zu diesem generischen Zeug. Du hast vor kurzem, Jan, etwas sehr Interessantes gepostet. Und zwar hast du gepostet, dass du einen Podcast machst. Das wissen wir, wissen die meisten.
Ja, auch, ich mache auch viel Eigenwerbung. Das gebe ich
und
zu.
Hast es quasi beschrieben als modernes Fernsehen. Der eigentliche Fernsehenmacher ist aber eigentlich Rasmus, der dieses, da habe ich mir aufgeschrieben, die tobende Mumie. Das kann nur ein Fehler sein. Es hieß die tanzende Mumie, richtig?
Du hast es recht.
Ich hatte recht. Irgendwie finde ich jetzt tobende Mumie noch besser als die tanzende. Aber irgendwie dachte ich jetzt kurz, heißt die tanzende.
Also, das wäre mir zu profan gewesen.
Ich kam nie in den Genuss deines Fernsehens. Jetzt würde mich zum einen interessieren, was da so die Inhalte waren, warum du es gemacht hast und ob du Jan als ursprünglicher Fernsehmacher zustimmen würdest, dass ein Podcast da ein passables Äquivalent ist.
Naja, also es war einfach so ein klassisches Punk-Fernsehen, was ein kleiner Junge aus dem Dorf gemacht hat, aus Langeweile. Und weil natürlich in dem Dorf war sonst niemand, der sich für Punk interessiert hat. Und deswegen habe ich immer wahnsinnig viele Briefe an andere Punks geschrieben, ohne mich jetzt selbst in der Rückschau als Punk zu verklären. Und ja, ich habe dann auch wirklich viele Briefinterviews geführt mit irgendwelchen Bands, weil ich natürlich mit 12 oder 13 nicht auf irgendwelche Konzerte fahren konnte allein und auch kein Diktaphon hatte, wenn ich mich recht entsinne. Ja, man hat dann über irgendwelche Tapes und andere Fanzines geschrieben. Konzertberichte gab es selten, weil ich selten auf Konzerten gab. Die gab es dann erst später, als ich schon alt war. Also ab.
Oh. Hängen geblieben. Als er sagte, er ist alt, ist es hängen geblieben.
Ich verstehe und sowas.
Du bist Bitte? Kurz hängen geblieben. Du sagtest eben, als ich alt war und dann kam leider ein
Freund. Oh, schade.
Weil du alt gesagt hast.
Ja,
alte
richtig,
Leute
genau.
werden aus Zoom rausgeschmissen.
Ja, ich habe es so ein furchtbarer Trigger für die Technik. Also Konzertberichte kamen dann erst so ab 15 dazu. Achso, dann kam sehr viel Quatsch ganz schnell dazu. Irgendwelche Comics, die bis heute wirklich einen davon ausgehen lassen, dass ich sehr viel LSD genommen habe, was aber nicht der Fall war, sondern das war halt die Jugend auf dem Dorf, die da irgendwas im Gehirn verschoben hat. Und ja, ich glaube, der große Unterschied von Podcasts und Fanzines ist, dass man einen Podcast nie so chaotisch gestalten könnte, würde ich mal sagen. Weil das, was ich von Podcasts kenne, ist ja eher linear und aufgeräumt. Man hat einen Gast und unterhält sich mit dem. Oder, also ich sehe hier keine empörten Gesichter, so hoffe ich, dass ich damit recht habe. Also ich glaube, dieses was halt bei Fanzines einfach wirklich sehr, sehr wichtig war, war, man kann machen, was man will, wann man will und man kann alles zusammenkleistern. Und viele haben das natürlich nicht so gemacht, sondern haben sich eingebildet, sie machen eine ernstzunehmende Musikzeitschrift über Hardcore und sowas. Aber im Endeffekt gab es ja schon, als die ersten Blogs so aufkamen, gab es ja auch schon Leute, ja, das ist eigentlich nur ein Fanzine mit anderen Mitteln. Nein, ich stimme dem nicht zu, denn einen Blog oder einen Podcast muss man nicht heimlich irgendwo kopieren, falten und heften und dann mit der Post möglichst noch mit Prittstift eingeschmierten Briefmarken irgendwo hinschicken.
Das ist der
ich würde den Podcast grundsätzlich eher in einem ernsthafteren Milieu ansiedeln als das Fernsehen an sich.
Okay, ja, weil worum es mir halt ging, war die Möglichkeit, das zu machen, dass es keine großen Hürden gibt, dass jeder das machen kann und eine Verbreitung findet. So, was ich, der Blog ist sicher richtig, da war ich nicht so dabei, das ist vielleicht auch eine ähnliche Form. Vielleicht gab es immer Nachfolger dieses Modells, aber ich finde auch so der Geist und die Begeisterung, mit der Leute das machen, irgendwie erinnert die mich immer wieder daran. Und
ja, das denke ich auch. Es gibt halt, was glaube ich so die stärkste Parallele ist, es gibt ja, wenn man das so für sich macht, also wenn man alleine sowas betreibt, es gibt ja keine Redaktion, die dir reinquatscht. Du kannst machen, was du möchtest. Du kannst über jedes Thema reden. Du kannst mit jedem und jeder über jedes Thema reden. Und ich denke, da ist schon eine Parallele da. Du musst nicht bei irgendwem anklopfen und fragen, Herr Chefredakteur, finden Sie das interessant? Oder, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Redaktionen irgendwelche Manuskripte vorlegen und die abnicken lassen, sondern man kann einfach machen, was man möchte. Und ich denke, das ist schon, ja, das entspricht dem Geist, aus dem man eigentlich Fanzines gemacht hat.
Ich kann beide Punkte verstehen. Nachdem ich vor kurzem das Drachenmädchen gelesen habe, wurde mir erstmal bewusst, wie viel Chaos in so einem Heft steht, das wirklich eigentlich keiner Struktur folgt, außer schreib mal irgendwas. Und das bitte mit Leidenschaft. Und ich kann auch, weiß auch, worauf du, Jan, hinaus möchtest, nämlich eben, dass man sich detailliert etwas, einem Thema widmen kann und ja auch sehr ausschweifend und ohne irgendeine Korrekturstufe dazwischen sein, was Rasmus ja jetzt auch bestätigt hat. Was mich noch interessieren würde, ihr spielt beide in zwei Bands, spielt ihr gemeinsam bei dem Bierbeben.
In drei Bands spielen wir gemeinsam.
Bei dem Bierbeben, bei der Künstell-Gruppe.
Nee, das ist das Dach, unter dem das alles geschieht.
Ah, also, dann sag mal die Bands.
Das ist eine Organisation.
Ja. Sag also mal kurz das, die Bands. Das Bierbeben ist die eine Band, ist auch eine ernstzunehmende Band, für das, genau, ist leider organisatorisch ein bisschen schwierig, alle Leute zusammenzubekommen. Das, die Dirty Dishes sind, ist auch eine Gruppe, die sich erweitert hat, aber eigentlich haben wir als Duo angefangen, sind das Couplets, die wir da verfassen?
Ja.
Ja, als Couplet-Duo. Ja. Und dann gibt es noch das wichtigste Projekt, das aber leider auch nur sehr selten, eigentlich nur einmal an die Öffentlichkeit getreten ist, mit einer Mini-CDR. Und bitte sage du den Namen, Rasmus.
Stoßtrupp Revival Duett. Leider auch eine Band, die nicht mehr machen kann als das, was sie gemacht hat, weil sie das Revival nämlich komplett gemacht hat, wenn ich mich nicht irre.
Ja. Das
sind Details.
Wir haben Lieder der Deutschpunk-Band Stoßtrupp gecovert, aber improvisiert gecovert. Das war das Wichtige, Originelle daran.
Ich verstehe und bitte um Zusendung.
Okay.
Also unterm Strich seid ihr aber zwei schreibende Musiker wahrscheinlich. Also bei Menschen, die mehrere Dinge tun, wird immer zwangsläufig so eine Wertigkeit zwischen den unterschiedlichen, ich nenne es jetzt mal, Berufen eingezogen. Mein Lieblingsautor ist Joachim Meyerhoff und der ist immer der schreibende Theaterschauspieler. Hattet ihr kurz Bedenken, dass man euch mit Vorurteilen begegnen könnte, so nach dem Motto, jetzt kommen die beiden? Ich meine, du, Rasmus, hast schon einen Roman geschrieben und auch Jan schreibt regelmäßig für den Musikexpress und für andere Veröffentlichungen. Aber hattet ihr kurz überlegt, vielleicht kein Buch zu schreiben, um diesen Vorurteilen zu entgehen?
Kurz, ich habe ja keinen Roman geschrieben, sondern das war ein schlichtes Interviewbuch. Also bevor das jetzt hier so überhöht wird, da habe ich nur Sachen abgetippt, die ich andere gefragt habe. Also eigentlich fast wie ein Podcast, wenn man so will, in Buchform. Ich hatte die Bedenken auf jeden Fall, aber sie waren mir egal, könnte ich, glaube ich, mal so grundsätzlich sagen. Und ich bin überrascht, wie wenig Leute das bösartig betonen, muss ich sagen. Also bei dem, was ich bis jetzt gelesen habe. Ich habe natürlich auch bei weitem nicht alles gelesen. Die Stimmen aus dem näheren und erweiterten Bekanntenkreis sind viel wohlwollender, als ich mir das vorgestellt habe. Also ich hätte gedacht, dass viel, viel mehr Leute sagen, musstet ihr jetzt auch noch unbedingt einen Roman schreiben? Reicht das jetzt nicht mal mit den Indie-Jungs, die Romane schreiben? Also das habe ich schon mehr erwartet, muss ich sagen. Und meine Augen davor verschlossen.
Ich habe das auch erwartet und ich glaube, es ist ganz gut, das zu erwarten, weil mich hat das sehr angespornt. Ich glaube, uns beide hat das angespornt. Und es war auch klar, wir werden hier jetzt nicht so ein mit so einem 180-Seiten-Büchlein an die Öffentlichkeit treten, ohne jetzt zu sagen, dass das mehr ist, aber wir hatten schon was zu sagen damit, oder wir wollten jetzt nicht irgendwie den Weg des geringsten Widerstands gehen. Ja, ich glaube, dann ist diese Kritik auch hoffentlich dann nicht ganz so massiv, wie sie wäre, wenn man es sich überdurchschnittlich leicht gemacht hätte.
Wie empfindet ihr die Auseinandersetzung mit eurem Buch? Seht ihr da Unterschiede in der Resonanz, dass man sich vielleicht tiefer damit auseinandersetzt, als zum Beispiel mit Musik, die ihr veröffentlicht habt? Oder auf einer ganz anderen Ebene?
Gute Frage. Habe ich so noch gar nicht betrachtet. Nee, ich glaube aber nicht. Also ich habe jetzt, es hängt halt immer davon ab. Also es gibt Leute, die Platten mit doofen Rezensionen versehen und es gibt Leute, die Bücher mit doofen Rezensionen versehen. Also es gibt Leute, die sich sehr viel Mühe geben und die das weniger tun. Ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt so grundsätzlich wesentlich ernster genommen wird. Also ich weiß nicht, das kann Jan vielleicht etwas besser einschätzen, weil er doch mit seiner Nebenband, neben dem Stoßtrupp Revival Duett, wesentlich mehr durch die Presse gegangen ist, als ich es je bin. Also die Frage kannst du, glaube ich, besser beantworten.
Ich glaube, die Literaturkritik, wenn man überhaupt sagen kann, dass wir jetzt wirklich im Kern der Literaturkritik überhaupt stattfinden, ist ein bisschen sachlicher als die Musikkritik, weil die Musikjournalisten sind schon meistens Fans und die Literaturkritiker sind einfach nur Leute, die Bücher lesen und darüber sprechen, ohne jetzt irgendwie, weil man konsumiert ein Buch ja anders als eine Band oder Musik. Da ist ja mehr Emotion dabei. Und natürlich kann ein Buch auch ein sehr emotionales Erlebnis sein, aber wie das geschieht, wie Musik inszeniert wird, das ist doch anders als bei einem Buch. Und ja, ich bin aber sehr zufrieden, was auch, also ich habe öfter auch das Erlebnis gehabt, dass da in den Kritiken Sachen beschrieben sind, die ich selber noch gar nicht so gesehen habe in dem Roman. Und das finde ich immer schön, wenn man auf was aufmerksam wird, was vielleicht nur unbewusst mit eingeflossen ist.
Ich glaube, dass Buchkritiken grundsätzlich immer intensiver und detaillierter sind, weil du dich ja mit diesem Medium ganz anders auseinandersetzen musst. Das ist ja durchaus möglich, eine Tokotronic-CD nebenbei zu hören und zu sagen, boah, nervt, ich schneide mal nebendran Zwiebeln. Und dann hört man es nur mit halbem Ohr. Und bei dem Buch bist du eben gezwungen, einfach wirklich die Worte aufzunehmen und dich damit auseinanderzusetzen. Von daher empfinde ich Buchkritiken immer als, weiß nicht, per se kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass die Leute sich zwangsläufig damit intensiver auseinandersetzen müssen. Ja. Außer man schreibt ab.
Ja.
Das ist natürlich auch. Jetzt habe ich den Eindruck, als ich euer Buch zugeklappt habe, viele Charaktere scheinen ausbaufähig zu sein. Wird es denn eine Fortsetzung geben?
Die gehen ja alle weiter, die Charaktere. Die haben ja noch was zu tun, glaube ich.
Vielleicht muss das irgendjemand mal aufschreiben.
Was machst du eigentlich nächstes Jahr, Jan?
Ach, hab Zeit.
Ja, siehste.
Ja.